Willkommen, liebe Zuhörer, zur Lebenshilfe hier bei Radio Horeb Leben mit Gott. Ich bin Sabine Böhler und mein Gast ist jetzt der Dachauer Psychologe Dr. Müller-Hohagen. Mit ihm werden wir uns in der kommenden Stunde über mögliche seelische Nachwirkungen der NS-Zeit unterhalten. Das unfassbare Ausmaß an Schrecken, Leid und Schuld der NS-Zeit hat alle geprägt. Verfolgte, Flüchtlinge, Bombenopfer, Soldaten, Täter und auch Mitläufer. Viele meinen, mit wachsendem Zeitabstand werde Verschwiegenes, Verleugnetes, Verdrängtes von damals immer weniger wirksam. Das kann sein. Es kann aber auch genau das Gegenteil zutreffen. Oft finden sich noch tiefe Spuren in der zweiten oder dritten Generation. Solche Nachwirkungen der NS-Zeit beobachtet unser heutiger Gast, der Psychotherapeut Jürgen Müller-Hohagen, seit Jahren in seiner Arbeit. Immer wieder stellt er dabei fest, dass derartige Spätfolgen nicht in Betracht gezogen wurden bei bisherigen Gesprächen. Dann suchen Menschen an der falschen Stelle nach Wegen aus ihren heutigen Schwierigkeiten. Wissen wir, was unsere Seele belastet? Finden sich heilende Wege für uns und unsere gesamte Familie. Ich freue mich sehr und bin gespannt auf das Gespräch mit unserem heutigen Gast, Dr. Jürgen Müller-Hohagen. Er ist Diplompsychologe und jetzt hier bei mir im Münchner Radio Horeb Studio. Ich grüße Sie ganz herzlich, Herr Dr. Müller-Hohagen.
Grüß Gott, Frau Böhler.
Herr Dr. Müller-Hohagen, Sie waren etwa 25 Jahre in einer Erziehung- und Familienberatungsstelle tätig. Dann haben Sie dort und auch in Ihrer therapeutischen Praxis später unzählige Therapie- und Beratungsgespräche geführt. Und irgendwann in dieser Zeit haben Sie gemerkt, dass viel Kummer und auch Leid in den Familien auch auf die NS-Zeit zurückzuführen sind. Wie kamen Sie darauf? Lassen Sie uns da auch teilhaben, so an Ihrem Weg der Erfahrungen.
Ja, das finde ich ganz, ganz wichtig, auch mit dem anzufangen, wie es bei mir losging. Nicht, weil ich mich hier, weiß ich wie, in den Vordergrund stellen wollte, sondern weil da was Typisches dran ist. Es war sogar noch in der Zeit, bevor ich an die Beratungsstelle gegangen bin, es fing 1982 an, dadurch, dass meine Frau und ich und unsere Söhne umgezogen sind, und zwar nur ein paar Kilometer, und hat uns in München die Wohnung gekündigt. Wir haben rumgesucht und es war damals schon nicht ganz einfach, was in München zu finden. Und schließlich war da etwas, was sehr gut passte, und das war in Dachau. Dachau kannten wir von Wochenendausflügen her, auch das Hinterland, sehr schön für Spaziergänge, aber jetzt dorthin ziehen. Und das war doch etwas, wo wir dachten, ja, da zu wohnen, in dieser Stadt, mit dieser Vergangenheit, wollen wir das. Wir hatten uns beide mit NS-Zeit beschäftigt, in allen möglichen Punkten durchaus, aber ja, das dort wohnen, das war so eine Frage. Und dann haben wir uns angeschaut und haben wir gesagt, ich weiß es noch ganz genau, wir sagen nicht Nein zu dieser guten Möglichkeit. Wir sagen nicht Nein wegen der Vergangenheit. Und es war uns klar, wir befassen uns eher jetzt noch etwas mehr dann damit. Das haben wir auch gemacht. Und dabei, es war im Rahmen einer Veranstaltung in der Evangelischen Versöhnungskirche auf dem Gelände der Gedenkstätte, eine Veranstaltung mit einer Überlebenden, und da habe ich gemerkt, meine Güte, was läuft da in meinem Kopf ab? Und ich habe gemerkt, ich habe da einiges gar nicht für möglich gehalten. Ich habe nicht für möglich gehalten, dass jemand, die im Widerstand schon vor 33 gewesen war, hier noch sitzen könnte. Und das hat mich in eine Krise gebracht als Therapeut. Ich war damals schon noch ausgebildet, hatte Therapie, auch Lehranalyse hinter mir, und dachte so einigermaßen, mich mit mir auszukennen. Und ich merkte, das stimmt hier was nicht. Ich habe einiges in verschiedenen Schubladen gehabt, mein Wissen über NS-Zeit und aber das konkrete Leben, gerade meiner Klientenfamilien. Über die eigene Geschichte wusste ich etwas, aber da nicht. Und da fing es an. Und dann habe ich in der Arbeit, damals war ich am Kinderzentrum München, für Familien mit behinderten Kindern tätig. Da fing es an, dass ich mehr hingehört habe und mehr nachgefragt.
Also 82 sind Sie nach Dachau gezogen und dann 88, da haben Sie Ihre Erfahrungen in einem Buch aufgeschrieben, das, wie Sie selber sagen, aus der lebendigen Auseinandersetzung zwischen den Klienten und Ihnen entstanden ist. Auch der Auseinandersetzung mit Ihrer eigenen Familiengeschichte?
Natürlich habe ich mich da gefragt über das, was in meiner Familie gewesen war, was ich wusste. Das war aber so, dass in meiner Familie nicht sehr viel eigentlich in der NS-Zeit an ja, jetzt Besonderem gewesen ist. Da ist niemand verfolgt worden und es hat auch niemand verfolgt. Es war nur der Bruder meiner Mutter, Soldat, und der ist in Russland gefallen. Das war mir immer bekannt. Aber er selber mir nicht. Ich bin 1946 geboren, also es war für mich kein persönlicher Verlust, aber über meine Mutter, darüber ist gesprochen worden. Mein Vater war nicht Soldat, er war in der Stahlindustrie und die war rüstungswichtig, da war er Ingenieur. Und das, von daher habe ich mir über meine Familiengeschichte und Zusammenhänge mit NS-Zeit vorher nicht so Gedanken gemacht. Hab jetzt noch nachgefragt, meine Eltern waren beide tot, aber hab einen Onkel gefragt, eine Tante gefragt. Das war interessant. Ich habe nichts Neues gefunden, aber ich konnte mir ein bisschen besser noch vorstellen, dann so den Geist in meiner Familie. Und der ist geteilt gewesen. Auf der einen Seite war man begeistert für die Nazis, auf der anderen Seite war man konservativ, zurückhaltend und kritisch den Nazis gegenüber.
Und Ihr Buch, das heißt Verleugnet, Verdrängt, Verschwiegen, die seelischen Nachwirkungen der NS-Zeit und Wege zu ihrer Überwindung. Die erste Veröffentlichung war 88 und das Buch wurde neu aufgelegt im Kösel Verlag und ist dann auch unter demselben Titel wieder dann im Kösel Verlag erschienen vor einigen Jahren. Informationen dazu, liebe Zuhörer, finden Sie auf unserer Homepage. Was ich mich gefragt habe, auch als wir überlegt haben, wann machen wir die Sendung, machen wir eine, wann platzieren wir die, habe ich mich auch gefragt, ja, warum sprechen wir eigentlich heute immer wieder noch davon und wie wichtig ist es, darüber zu sprechen? Und die Frage möchte ich gleich auch mal an Sie weitergeben. Warum ist es Ihnen auch wichtig gewesen, das Buch neu aufzulegen?
Ja. Also diese Frage durchzieht die ganzen über 25 Jahre, die ich mich damit befasse. Das ist auch damals gestellt worden. Das ist doch schon alles so lange her. Wenn man heute von 2011 her sagt, ach, wieso hat das jemand etwa 1982 gesagt, sagt man, ja, der ist doch ein bisschen blind gewesen vielleicht. Das war doch da nicht so lange her. Man hat es aber auch 1960 gesagt. Ja, das ist so relativ, wie man dann Zeit empfindet und dass man sagt, ja, ein Jahr ist sehr viel, 5 Jahre, 10 Jahre. Also wirklich als Faktum, das zieht sich so durch. Es hat sich aber natürlich was verändert. Damals, 83, 85, hatte ich mit Familien zu tun, wo etwa die Mutter mir, wenn ich nachgefragt habe, ja, was war denn da und was war hier noch so, in einem ganz üblichen Gespräch, gar nicht mit Gedanken an NS-Zeit, wo sie mir dann sagen konnte, ja, wissen Sie, ich bin ja direkt nach dem Krieg oder im Krieg aufgewachsen, ich habe das und das erlebt, das geht mir nach. Oder wo sie mir sagen konnte, was mit ihren Eltern war. Darauf konnte man doch kommen, wenn Gespräche etwas länger waren oder man öfter Gespräche hatte. Das ist jetzt natürlich praktisch eine Generation weiter, da kommt man nicht so leicht drauf. Das sollte uns auch noch später vielleicht beschäftigen, dieses Thema. Wie sieht es dann heute aus im Unterschied von vor 25 Jahren? Aber im Prinzip ist es so, das kann ich schon mal sagen, dass auch heute noch in den Familien, nicht nur bei älteren Menschen dort natürlich besonders, aber auch bis zu den Kindern hin, Wirkungen sein können, die bedeutsam sind.
Verleugnet, verdrängt, verschwiegen, unser Thema heute in der Lebenshilfe. Wir sprechen über mögliche seelische Nachwirkungen der NS-Zeit mit dem Psychologen Dr. Jürgen Müller-Hohagen. Er ist auch Autor des gleichnamigen Buches mit dem Untertitel Seelische Nachwirkung der NS-Zeit und auch Wege zu ihrer Überwindung. Und einen Weg der Überwindung wollen wir ein Stück weit heute gehen mit Herrn Dr. Müller-Hohagen, nämlich, dass wir darüber sprechen, was vielleicht sich auswirken könnte auf mein Leben heute. Und Herr Müller-Hohagen, das ist jetzt eine Frage, die sicherlich auch viele jetzt an den Radios erstmal interessiert. Woran merke ich denn überhaupt, dass in meinem Leben, in meiner Familie, dass sie betroffen ist mit Lasten aus der NS-Zeit? Weil wir sind ja jetzt schon in der dritten Folgegeneration, wenn nicht sogar schon weiter.
Also ganz klar, es gibt nicht die spezielle Auffälligkeit, es gibt nicht das Symptom, was darauf hinweisen würde und was man nur sehen müsste, sondern es kann in den verschiedensten Auffälligkeiten, Schwierigkeiten, die wir im Leben haben, es kann etwas davon mitwirken. Es wirken sowieso immer ganz viele Faktoren. Es kann etwas mitwirken eben und es kann etwas eine doch vielleicht hervorstechende Bedeutung haben, wenn man genauer hinschaut. Ich nehme mal das Beispiel Ängste. Viele Menschen haben Ängste. Die Ängste können etwas zu tun haben mit der gegenwärtigen Situation, mit drohender Arbeitslosigkeit beispielsweise. Die Ängste können etwas zu tun haben mit einer bestimmten Lebensphase. Ein Kind zum Beispiel von 2 Jahren hat Ängste, weil es einen großen Entwicklungssprung dort macht, sich selbst besser, ja, sich als ich entwickelt, wahrnimmt und damit Angst bekommt vor der Riesenwelt, die es vorher nicht so wahrgenommen hat. Das ist etwas völlig Normales in diesem Alter. Die Pubertät, Jugendzeit ist eine Zeit der Ängste. Im Alter Ängste mit Blick auf das Ende des Lebens. So etwas ist alles ja, von der gegenwärtigen Situation her bestimmt. Dann kann es sein, dass wir mehr zu Ängsten neigen, weil in unserer Kindheit, weiß ich, wir etwa Schlimmes erlebt haben, was uns überfordert hat, oder umgekehrt, weil wir zu sehr in Watte gepackt wurden und damit auch kleine Schwierigkeiten zu überwinden, wir nicht so sehr gelernt haben. Das ist alles im Rahmen dessen, was ja, üblicherweise bei Menschen so ist, wo wir als Psychologen, wenn Familien zu uns kommen, mit Kindern etwa die Ängste haben, dran denken müssen. Oder aktuell, was ist in der Schule oder im Kindergarten? Ja, und dann kann es sein, aber dass dahinter etwas ist, ich springe einfach jetzt mal so da rein, dass etwa die Mutter als kleines Kind, oder das wäre jetzt an, oder damals war es in den 80er Jahren meinetwegen die Mutter, jetzt wäre es vielleicht schon die Großmutter oder dann oder Großvater, den Bombenkrieg miterlebt hat. Ein Kind, was nicht begreifen konnte, was ist hier los? Warum muss ich so plötzlich aus meinem Bettchen in den Keller oder in den Bunker? Und vor allem, warum haben die Erwachsenen um mich herum dermaßen Angst? Ja, warum schreien die so? Warum ist hier diese Unruhe? Und ein kleines Kind kann das gar nicht richtig zuordnen. Das Kind braucht und ist gewohnt, dass die Mutter vor allem oder Vater, Eltern Ruhe ausstrahlen, beruhigen. Ja, und dort erlebt es genau das Gegenteil. Und das ist etwas, gerade weil es so nicht fassbar dann war und man ja auch nicht so in Ruhe darüber sprechen konnte, ja, jetzt ist hier gerade mal was Schreckliches gewesen, aber es ist wieder vorbei und es ist alles gut, konnte man ja nicht. Die Bedrohung blieb ja. Und das ist etwas, gerade weil es auch so existenziell war, was sich geradezu über Generationen ziehen kann, was eine Quelle von Angst sein kann, sodass in diesen ganz normalen angstmachenden Situationen oder Phasen unseres Lebens, dass das dazukommen kann. Und dass es einen, ja, auch einen Hauch oder auch mehr vielleicht einen ganzen Schatten von Unlösbarkeit mit sich bringt.
Und das kann sich also nicht nur auf das Kind auswirken, das damals dann mitgenommen wurde in die Bunker, dass diese Angst selbst miterlebt hat, sondern auch vielleicht noch auf die Kinder oder dann sogar auf die Enkelkinder dieses Kindes, was damals diese furchtbaren Bombennächte als Baby vielleicht miterlebt hat.
Das kann so weitergehen. Mhm. Und Menschen haben mir immer wieder in solchen Zusammenhängen gesagt, nicht nur wenn es um Hintergründe aus der NS-Zeit ging, kann auch anderes sein und auch aus Kriegen, Krisen der Welt, aus anderen Weltteilen Menschen, die gekommen sind. Immer wieder habe ich den erstaunten Blick, die erstaunte Frage gehört, ja, wieso denn? Das, unser Kind hat das doch gar nicht erlebt. Mhm. Ja, wieso kann das so sein? Mhm. Und wenn man mich fragen würde, ich sollte hier eine ganz präzise Theorie dazu bringen, dann würde ich sagen, ja, gut, ich bin jetzt gerade in Ruhestand. Ich werde mich etwas darum kümmern, das nochmal vielleicht auch theoretisch genauer zu fassen. Aber ich bin ziemlich sicher, die ganz eindeutige theoretische Antwort gibt es nicht. Wohl aber, dass ich sagen kann, und mit großer Überzeugung, liebe Leute, ich habe das immer wieder erlebt. Mhm. Ja, es ist immer wieder, es sind Zusammenhänge dort aufgetaucht, mal deutlicher, aber manchmal so deutlich, dass ich selbst überrascht war, dorthin. Das, und ich sage ja nicht, das ist jetzt so, oder wenn ein Mensch kommt mit Ängsten oder wegen der Ängste der Kinder, ja, das ist so, sondern nur, da könnte etwas in der Richtung sein. Schauen wir mal hin. Und das kann wirklich über Generationen gehen.
Also das waren jetzt Ängste. Ich hatte die Frage gestellt, woran vielleicht eine betroffene Familie bemerken kann, dass da in ihrer Familie etwas ist, das mit Lasten aus der NS-Zeit zu tun hat. Natürlich, wenn wir jetzt über diese Frage sprechen, können wir auch heute immer wieder auch auf Migrationsfamilien gucken, die einen Hintergrund haben, die vielleicht geflüchtet sind aus ihrem Land oder auch vertrieben wurden. Also es auch auf andere ethnische Gruppen auch übertragen. Woran könnte man denn noch merken, dass Auffälligkeiten in meiner Familie eventuell mit der schon doch recht weit zurückliegenden NS-Zeit zu tun haben, Herr Dr. Müller-Hohhagen?
Was ziemlich deutlich sein kann, ist etwa, dass ein Familienmitglied Träume hat. Träume, die von Toten handeln, von Krieg, von KZ, habe ich öfter mitbekommen bei Familien, die Angehörigen dort, wo gar kein direkter Bezug etwa zu KZ war, aber dass sich in der Seele von Kindern etwas eingegraben hat, von Kindern, die dann Eltern wurden und die vielleicht, ja, wo deren Kinder wieder irgendwie ein Beben gemerkt haben in der Stimme der Eltern, wenn es um, ja, Kriege ging oder um Belastungen, um das, was Menschen sich antun. Dafür haben Kinder unwahrscheinliche Antennen. Und so kann es sein, dass beispielsweise Träume, das sind, da sollte man aufmerksam sein, ohne sofort zu sagen, aha, das heißt das und das. Ja. Ansonsten ist es so, dass ich eher umgekehrt manchmal drauf gekommen bin, dass da etwas sein könnte oder wir dann drauf gekommen sind, weil praktisch ich in meiner Arbeit dort, in der Arbeit mit diesen Familien, mit meinem Latein am Ende war. Ich habe alles gefragt, wo was sein könnte, warum dieses Kind Ängste hat oder in der Schule so schwierig ist oder was. Beispielsweise, ja, sagen wir, Schulschwierigkeiten ist ein häufiges Thema, mit dem man in die Erziehungsberatungsstelle kommt.
Oder Bettnässen ist ja auch ein Thema, was viele beschäftigt oder häufiges auf die Toilette gehen.
Völlig klar. Da wären wir eher wieder bei den Ängsten. Ja, aber da kann ich dann fragen, ja, was macht denn diesem Kind solche Angst? Natürlich kann ich, so wie ich vorher schon gesagt habe, schauen, ob das nicht wirklich altersentsprechend ist, dass das Kind Angst hat und vielleicht ist die Familie da nicht so ganz sensibel mit umgegangen, haben eher gesagt, ja, das ist doch, wenn das Kind Angst hatte, meinetwegen, haben es nur rational erklärt, vielleicht, dass es daran liegen könnte oder hat das Kind irgendwie was Schlimmes erlebt, aber meinetwegen, ich kam auf nichts da. Ich merkte, nein, die Eltern sind sehr zugewandt und ja, es ist in der Umgebung nichts gewesen, es ist kein Großelternteil gestorben in einer Zeit, wo es für das Kind vielleicht sehr umwälzend gewesen wäre. Und dann habe ich es mehrfach gehabt, dass ich dachte, Mensch, könnte denn eventuell da in der Kriegszeit, in der NS-Zeit was gewesen sein? Da haben Menschen ja nun wirklich so Schweres erlebt. Könnte es was sein? Und dann habe ich mich mal fast mit dem Mut der Verzweiflung getraut, da in die Richtung zu fragen. Und dann ist es mehrfach gewesen, dass wir dann auf wichtige Punkte kamen. Beispielsweise eine Großmutter, die Flucht sehr massiv erlebt hat. Und dann frage ich nach, ja, weil das ja nicht automatisch irgendwie sich auswirken muss da. Ja, aber welche Rolle spielt denn für diese Großmutter nun, sagen wir, dieser Enkel, um den es hier geht? Ja, und wenn dann kam, vergiss es nie, ja, er war der erste Enkel für meine Mutter oder Schwiegermutter. Und er war ihr so wichtig und er ist bis heute noch so wichtig. Und sie ist immer gekommen, wenn er in die Schule ging und hat Sorge gehabt, dass ihm was passieren könnte. Sie wollte ihn über den Gehweg bringen und ich, die Mutter, habe gedacht, ja, was soll denn das, dass die Großmutter da immer auftaucht? Misstraut die mir denn? Ja, und dann sage ich, ja, könnte es sein, dass die davon einer Angst getrieben ist? Es, auf dem Weg hier kann was passieren. So wie es auf dem Weg damals der Flucht so extrem gefährlich war.
Was mir im Auge, was richtig ins Auge fällt und auch im Ohr klingt, das ist die Überschrift Ihres Buches, das Sie dazu geschrieben haben, wo Sie Ihre Erfahrungen niedergeschrieben haben aus Ihrer therapeutischen Tätigkeit, nämlich verleugnet, verdrängt und verschwiegen. Die größten Traumen, Herr Dr. Müller-Hohagen, die finden wir ja bei den Verfolgten und deren Nachkommen. Aber viele von uns wissen gar nicht, was sich damals wirklich abgespielt hat, eben weil da nicht so ausführlich drüber gesprochen wurde, weil man die Bilder einfach auch nicht immer wieder auch Revue passieren lassen möchte, so wie man heute vielleicht einem Kind zum x-ten Mal erzählt, wie es vielleicht geboren wurde oder wie es sich als Baby verhalten hat oder wie gewisse erste Urlaube waren oder dergleichen. Und welche Erfahrungen haben Sie, wie oder was über die NS-Zeit in den Familien heute gesprochen wird und gesprochen wurde? Und wie hoch schätzen Sie auch die Wichtigkeit ein, darüber zu reden?
Die Wichtigkeit allgemein über Schweres, was gewesen ist, wie immer das jetzt sei, zu reden, ist sehr groß. Aber man kann nicht über alles reden. Man kann nicht über etwas reden, oder jedenfalls man kann nicht so reden, wie man sonst redet, über etwas, was man ganz massiv erlitten hat, was einem angetan wurde. Und umgekehrt über etwas zu reden, was man anderen angetan hat, ist in ähnlicher Weise, wobei aber auch in anderer Weise, ganz, ganz schwierig. Da sträubt sich dann das Selbstwertgefühl sehr dagegen. Man will ja ein gutes Bild aufrechterhalten. Davon müssen wir ausgehen, dass ganz vieles, was dort erlebt wurde und umgekehrt, was angetan wurde, nicht einigermaßen adäquat, ist auch ein blödes Wort fast da in dem Zusammenhang, an Nachkommen weitergegeben werden konnte. Es wurde darüber geschwiegen oder es wurde zu viel darüber geredet, auch das gibt es. Aber auch wenn dann sehr viel geredet wurde, war es eher schablonenhaft oder bezog sich es auf bestimmte Ereignisse oder Erlebnisse, etwa auf der Flucht, dass das immer wieder erzählt wurde, das und das. Aber vielleicht das Schlimmste, etwa die erlittene Vergewaltigung, nicht, die wurde nicht erzählt, verständlich, ja, sodass dort die Kommunikation mit den Nachkommen, sagen wir es so, gestört war, ohne dass man es aber merken konnte. Und das ist, und dann, man kann es politisch sehen, wie ist damit in Westdeutschland umgegangen worden, wie ist dann in der DDR mit den Themen umgegangen worden. Es hat in beiden Ländern
Und zu bedenken ist ja wirklich, dass es damals auch noch keine Traumatherapeuten gab, so wie heute. Wenn heute schwere Unglücke passieren, werden sofort auch Fachleute, die eine gewisse Empathie auch haben und geschult sind, wo den Opfern oder beziehungsweise denen, die traumatisiert wurden, wo Fachgespräche geführt werden, wo sofort auch die Seele sich ein Stück weit entlasten kann. Aber das gab es ja damals gar nicht.
Es geht ja auch nicht nur darum, dass das jetzt dann Therapeuten sind, die da was gelernt haben, sondern dass das Menschen sind, die Abstand haben, ja, die selber ja nicht betroffen sind von dem Unglück, um das es jetzt da gerade geht. Und hier, was die NS-Zeit und den Krieg angeht, gab es diesen Abstand nicht, jedenfalls nicht oder ganz wenig unter den Deutschen, sondern sie waren alle betroffen im Sinne von, ja, dass sie ganz viel erlitten haben auf der einen Seite und ganz viel getan, andere Menschen angetan haben. Da war nicht dieser Abstand und da hat man erst einmal irgendwo die Augen zugemacht in Bezug auf die Vergangenheit und gesehen, wie, ja, Aufbau, und dann war das ja sehr erfolgreich, aber auch recht manisch dann dieser Aufbau. Das will ich jetzt überhaupt nicht bewerten, aber psychologisch gesehen hat es dazu geführt, dass das Gespräch untereinander und das Gespräch mit den Nachkommen, ja, vorsichtig ausgedrückt, große Lücken hatte.
Mhm. Und das kennen wir ja vielleicht heute noch auch aus unserem Leben, vielleicht gerade auch bei, wenn Trauer, wenn ein Todesfall gerade da ist, man funktioniert erst einmal, man organisiert alles Mögliche und wenn man zur Ruhe kommt, dann kommen die Gefühle langsam nach. Aber die Aufbauphase hat ja jetzt nicht nur 3-4 Tage gedauert, sondern Wochen, Monate und Jahre, wo man sehen musste, auch gerade alleinstehende Frauen dann, wie sie mit ihren Kindern auch klarkommen mussten.
Ja, das muss man sich immer klar machen, wie die Situation dann dort war und dass man ja nicht die Zeit, nicht die Kraft hatte, sehr viel nachzudenken. Ja, das verstehe ich, aber gleichzeitig muss ich auch einen Finger drauf legen, dass damit für die Nachkommen eine große Hypothek weitergegeben wurde.
Also wenn wir heute darüber sprechen, über verleugnet, verdrängt, verschwiegen, mögliche seelische Nachwirkungen der NS-Zeit, dann ist es eine Einladung, vielleicht in den Pool von Vermutungen hineinzuschauen und diese Möglichkeit mit aufzunehmen, dass das, was in meiner Familie gerade so als Lebenssituation sich zeigt, vielleicht mit den Auswirkungen der NS-Zeit zu tun hat. Wir sprechen mit dem Psychotherapeuten und Buchautor Dr. Jürgen Müller-Hochhagen. Er ist Diplompsychologe, war jahrzehntelang in einer Beratungsstelle tätig und in eigener Praxis. Wie er eben schon sagte, er ist jetzt im Ruhestand, heute hier bei uns zu Gast. Jetzt gibt's eine kurze Musik und dann geht es gleich weiter hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb, Leben mit Gott. Schön, dass Sie eingeschaltet haben hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Wir sprechen heute über mögliche seelische Nachwirkungen der NS-Zeit mit dem Psychotherapeuten und dem Buchautor. Er hat ein Buch geschrieben mit dem gleichnamigen Titel. Wir sind im Gespräch mit Dr. Jürgen Müller-Hohagen. Und wir sind im Gespräch mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie haben uns angerufen und ich darf jetzt als erstes Schwester Franziska begrüßen. Sie ruft uns aus Freiburg an. Grüß Sie Gott.
Grüß Gott. Ich danke, dass Sie die Sendung bringen. Es hat mich sehr interessiert. Ich möchte einen kurzen Beitrag geben. Ich bin 1941 geboren, war also schon in der ersten Nacht im Keller und habe die Bombennächte sehr erlebt, aber nicht verstanden. Und ich habe auch zwei Schwestern hier erlebt im Kloster, die selber im KZ waren und die lange Zeit darüber nicht sprechen konnten. Und sie haben es aber, die Schwester Theodor Linde hat ein Buch geschrieben, vom KZ ins Kloster. Mhm. Das wurde auch ausgezeichnet. Mhm. Und die andere Schwester von Ravensbrück, also waren die beiden, und hat dann kurz vor ihrem Tod noch darüber gesprochen. Und ich finde es einfach sehr wichtig, weil jetzt doch schon die dritte Generation ist und man sieht ja schon wieder, es wird verleugnet, es wird geleugnet und dass es eben doch nicht in Vergessenheit gerät, was es bedeutet hat.
Und ist das Buch Ihrer Mitschwester von Schwester Theodor Linde noch im Handel erhältlich?
Ja, wissen Sie das? Ich denke schon.
Wie heißt das Buch?
Vom KZ ins Kloster.
Das schreiben wir uns jetzt auf und das stellen wir auch ins Internet für alle, die jetzt Interesse haben. Da können Sie später sich auch noch mal beim Hörerservice erkundigen.
Ja, sie hat dafür einen Preis bekommen. Es ist nicht allzu dick, aber man kann es abends eigentlich nicht lesen. Das schläft man nicht.
Also ist kein Buch als Nachtlektüre, sondern wirklich, wenn man auch das Gefühl hat, man möchte oder auch ein inneres Drängen, ich muss mich vielleicht mit dieser Zeit auch noch einmal auseinandersetzen. Ja, genau. Herr Dr. Müller-Hohagen.
Ja, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf und Das, was Sie auch jetzt zuletzt gesagt haben, man kann damit nicht schlafen, kenne ich selber auch sehr. Hat manche Nacht gegeben, die ich nicht oder schlecht schlafen konnte, nachdem ich etwas gelesen hatte. Oder auch, war auch mal, als ich Korrektur gelesen habe von meinem eigenen Text abends noch. Und dann ist das so alles reingekommen. Ich war ja konzentriert nur auf den Text, aber so reingekommen, das ist ganz, ganz viel. Da kann man sagen, ja, warum tut man sich denn so etwas dann an? Warum liest man denn so etwas dann? Ich kann nur sagen, kommen wir vielleicht auch noch mal drauf, aber ich sage es jetzt an der Stelle, es ist wichtig für uns selber, wer immer wir sein, dass wir uns einigermaßen damit befassen, was es auf der Welt gibt und was es gerade in der Zeit gegeben hat, was Menschen gelitten haben. Und es hilft uns auch, ja, dunkle Ängste in uns, die gar nicht fassbar sind, wenigstens das dann klarer zu bekommen und zu sehen, ja, oder es uns zu verbinden mit Menschen, die so Schlimmes erlebt haben, uns mit ihnen verbunden zu fühlen. Noch,
ja, und ihnen auch, ja, mir hat auch der Hinweis auf die Träume sehr geholfen. Ja. Also ich danke für die Sendung und wünsche auch alles Gute Ihnen.
Ja, und ich danke Ihnen.
Ja, gerne.
Sehr.
Wiederhören.
Ja, und Ihren Mitschwestern alles Gute und Ihnen. Danke, Dankeschön. Schwester Franziska.
Danke vielmals.
Ja.
Wiederhören.
Wiederhören. Und aus dem Kloster Ehren Erlenbach hat uns jetzt die Franziskanerin Schwester Monika erreicht. Grüß Sie Gott, Schwester Monika.
Ja, grüß Gott, ich bin Schwester Monika, Kloster Erlenbach. Also ich habe den Krieg miterlebt. Ich war 10 Jahre, als er anfing, und 15, als er aufhörte. Ich habe sehr schlimme Sachen erlebt. Ich bin von Mönchengladbach. Und da war ja Goebbels, war ja die Heimat von, war ja in Gladbach geboren. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Und da wurde die Gladbach und Reit zu 45% in Schutt und Asche gelegt. Wir haben sehr schlimme Angriffe erlebt. Und ein Angriff, mein Bruder war zufällig in Urlaub da, hat ein gutes Werk, ein christliches Werk vollbracht, weil im Nebenkeller wurde einer schwer verwundet und ein Toter, hat es am Morgen berichten müssen. Den Verwundeten hat er geholfen und dann gesorgt, dass er ins Krankenhaus kam. Den Toten musste man anmelden und dann wurde er angeschrien, sagen Sie nicht Heil Hitler. Nein, hat gesagt, heute kann ich nicht Heil Hitler sagen. Heute ist unsere Heimat Lichterloh in Flammen aufgegangen. Und ich kann das nicht. Und dann, ich wollte nur einen Toten anmelden, der im Nebenkeller von einer Bombe getroffen worden ist, eigentlich von einem Stein. Gut. Und dann wurde er aufgeschrieben und hat gesagt, also, er kann das nicht mehr. Er ist in einer gläubigen Familie aufgewachsen und für ihn kommen andere Sachen in Frage. Er kämpft für die Freiheit, für Deutschland und nicht für Adolf Hitler. Der wurde am Tag nachher bei uns, er wurde aufgeschrieben, wo er denn wohnt. Wir hatten eine andere Wohnung, weil wir waren total ausgebombt. Und dann wurde er abgeholt. Wir haben nie was von ihm gehört. Nach 2 Jahren wurde ich angesprochen von seinem Schulfreund. Habe ich gesagt, du, kommt der Heinz überhaupt nicht mehr, wir warten. Hat gesagt, du, der ist erschossen worden.
Oh je.
Seitdem, der geht mit mir durch mein Leben. Wenn ich in Not bin, sage ich, Heinz, du bist bitte zuständig. Und ich kann damit rechnen, ich kriege Rat. Er hilft mir, aus jeder Situation hilft er mir. Ich kann ihn gar nicht wegdenken. Das erste am Morgen sage ich, Heinz, bitte, du bist bei mir, danke. Und so geht der Krieg mit mir ins Bett und steht mit mir auf. Meine 3 Brüder sind alle im Krieg geblieben. Einer ist genau im gleichen Monat gefallen. Man konnte ihn nicht mehr mitnehmen. Der blieb auf dem Schlachtfeld liegen. Und von dem anderen haben wir nichts mehr gehört. Wir nehmen aber an, dass er gefallen ist. Also meine Brüder sind für Deutschland gefallen und für die Freiheit, die wir heute genießen.
Dankeschön, Schwester Monika.
Und ich danke auch für den Vortrag. Mhm. Ich bin innerlich glücklich, auch wenn ich jetzt sehr aufgeregt war. Wenn ich darüber spreche, dann merke ich jetzt noch die Bombennächte im Keller. Ja, und alles das kommt mir dann wieder. Und Herr Doktor, vielen, vielen Dank und Ihnen auch allen Dankeschön. Wiederhören.
Ja, auf Wiederhören. Danke für Ihren Anruf. Herr Dr. Müller-Hohagen, bitte.
Ja, und ich danke auch ganz, ganz stark dafür. Und da ist ja sehr vieles drin. Und wie Sie so sagen, dass Sie damit zu Bett gehen und aufstehen, das gilt für viele Menschen. Und bei Ihnen ist es sehr bewusst, bei anderen ist es vielleicht nicht so bewusst, aber dass da eine Bedrückung ist vielleicht. Und ja, und ganz besonders das, was Sie eben von Ihrem Bruder Heinz, hieß er, glaube ich, gesagt haben, der hat ja nun wirklich, wie soll man sagen, sehr menschlich reagiert, sehr normal reagiert, der war völlig erschüttert. Und hier, unsere Heimat ist in Schutt und Asche gelegt. Wie soll ich da noch Heil Hitler sagen? Also immerhin, ja, wir haben doch den Krieg angefangen oder was er da gedacht haben mag oder der hat uns nicht geschützt oder wie auch immer er gedacht hat, ist doch ein völlig naheliegender Gedanke, nein, also ich kann da jetzt nicht Heil Hitler sagen. Und dass da eine solche Grausamkeit war, Menschen wegen so etwas dann umzubringen. Und das wusste man ja auch. Und wenn man es nicht ganz wusste oder nicht wissen wollte, dann war es doch in der Luft. Und dass eben so ganz, ja, sagen wir doch, normale, menschliche, mitmenschliche Regungen lebensgefährlich waren, da behaupte ich, also es ist wirklich ein Beispiel, ich werde es mir merken, was Sie gesagt haben, da behaupte ich, das zieht sich durch oder hat sich durchgezogen die nächsten Jahrzehnte und wir können nicht sicher sein, ob das nicht heute auch noch da ist, eine solche Gnadenlosigkeit.
Dankeschön, Schwester Monika.
Darf ich noch gerade was dazu sagen? Das kommt mir gerade. Also der hat uns noch beschrieben, wie es gegangen ist. Bei 60 Grad Hitze, bei 60 Grad Kälte haben 40 junge Männer sich ausziehen müssen, nackt. Und mussten zuerst mal da eine Grube graben. Und da fielen sie, wenn sie erschossen worden sind, sie da reingefallen. Ja. Das wollte ich noch dazu sagen. Ja. Vielen Dank.
Dankeschön auch, ja.
Ja, und dazu vielleicht auch bei Menschen, die umgebracht wurden, denken wir natürlich in allererster Linie an die Verfolgten, an Juden, Sinti, Roma und sogenannte, wie ist es noch, also Verwahrloste, ne? Fällt mir jetzt gerade der Name nicht ein. Wie es damals hieß, Asoziale, glaube ich, und Homosexuelle, daran denken wir. Aber was hier angesprochen ist, ja, wie wurde mit Menschen umgegangen, die gar nicht mal im großen Widerstand waren, sondern so wie hier der Bruder Heinz von der Schwester Monika etwas sehr, sehr Menschliches getan hat. Sie wurden umgebracht, ja, und oder Soldaten, die es einfach nicht mehr aushielten, wurden als Deserteure hingerichtet. Auch das müssen wir bedenken. Auch davon wirkt was oder kann was weiterwirken und auch sehr im Verborgenen, weil damals durfte man ja auch nicht darüber sprechen. Dann.
Ja, genau. Ja, genau. Vielen Dank, Herr Professor.
Danke.
Dankeschön, Schwester Monika. Schöne Grüße noch ins Kloster Erlenbad und an Ihre Mitschwestern.
Ja,
auf Wiederhören.
Bis ich einen Mittag ausrichte, Wiederhören.
Ja. Jetzt gehen wir mit unserer Aufmerksamkeit nach Rheinland-Pfalz. Dort ist die nächste Hörerin am Telefon. Grüße Gott.
Ja, ich grüße Sie auch. Ich bin 41 geboren und zwar in der ehemaligen DDR. Habe schon praktisch ab der Geburt immer wieder in den Bunker gemusst und das alles mit Flucht und so weiter erlebt. Bin mit 6 Jahren nach Westdeutschland gekommen, habe also an vor 6 Jahren keine Erinnerung, gar keine. Ich habe dann sehr unter Platzängsten gelitten, also alles, was Bunker und zu war und so, ging gar nicht. Und das ist therapiert worden und Gott sei Dank bin ich davon befreit. Aber ich leide unter übermäßigem Schwitzen. Bei jeder kleinen Bewegung und also nicht nur, dass ich schwitze, sondern es fließt seit, ich kann gar nicht zurückdenken, wie lange das schon ist. Bisher waren alle Therapien oder erfolglos und jetzt heute bei der Sendung ist mir gekommen, ob das auch ein Rückbleibsel von früher sein kann.
Herr Müller-Hohagen.
Ja, wenn Sie jetzt sozusagen zu mir kämen, und würde ich als erstes fragen, ja, ist das jetzt medizinisch untersucht? Also gibt es da irgendeine körperliche Unstimmigkeit? Das haben Sie ja alles, wie Sie andeuten, längst schon gemacht. Und dann denke ich, ja, da kann sehr was sein. Also Schwitzen ist etwas, was in Angstsituationen auftritt. Und es kann sein, dass da etwas so abgespalten ist, was damals eben, wie ich vorhin ja auch gesagt habe, nicht erlebt werden konnte oder nicht miteinander geteilt werden konnte vom Kind mit den Eltern, nicht beruhigt werden konnte, weil es ja immer weiterging mit den Bedrohungen und die Eltern eben auch so und die Erwachsenen überhaupt selbst so in Panik waren, in Dauerpanik. Und das kann ich mir gut vorstellen, dass dann auch später in der Therapie zwar diese Platzangst aufgehoben werden konnte oder sich aufheben konnte dann, aber dass eben solch ein, wie man so sagt, Angstäquivalent geblieben ist. Also das Schwitzen als etwas, was für die Angst steht. Ja, und das irgendwo in ihrem, sozusagen im Gehirn ist noch was, wird immer wieder bei eigentlich von heute her gesehen harmlosen Anlässen, wird dann die alte Gefahrensituation wieder wachgerufen. Ja, so wenn Sie jetzt anrufen, denke, dann werden Sie jetzt ganz, ganz stark schwitzen. Und wenn ich hier sitze, ich schwitze auch ein klein bisschen, weil ich natürlich auch etwas aufgeregt bin. Ja, aber dass das ein solches, aber das hängt ja mit der jetzigen Situation zusammen. Ja, dass ich möchte es hier doch einigermaßen gut machen. Oder Sie sind jetzt hier im Radio zu hören. Das kann man, da kann man etwas schwitzen. Aber wenn es sich verbindet mit solch einer Riesenbedrohung, die man nicht fassen konnte, ja, dann kann ich mir gut vorstellen, dass deswegen, also dadurch dann eben der Schweiß fließt.
Und da ist dann auch sehr schwer dran zu kommen.
Wer weiß, ob nicht vielleicht so dadurch, dass Sie den Mut gehabt haben, jetzt hier anzurufen, wer weiß, ob dann nicht etwas, und dass Sie daran denken, dass da was sein könnte, ja, dass Ihnen nochmal dies und jenes einfällt und vielleicht sich da auch was löst. Ja, vielleicht träumen Sie heute Nacht irgendetwas, was sich auf die Zeit von damals bezieht.
Ja, mir ging es hauptsächlich nur darum, dass Sie der Meinung sein könnten, dass das eventuell mit früher zusammenhängen könnte.
Ja, und wirklich Betonung, eventuell. Ja.
Genau, also die Sendung soll dazu dienen, dass wir in den Pool der Vermutungen, woran etwas liegen könnte, dass wir mit einbeziehen, dass wir ja heute alle noch nachkommen sind, eben von Menschen, die in der NS-Zeit gelebt haben und wir uns bewusst sind darüber, das weiß man auch schon aus der Forschung, dass Auswirkungen von weit vergangenem sich heute auch von weit zurückliegenden Generationen sich auf unser Leben einfach heute noch auswirken kann. Dankeschön auch für Ihren Anruf. Alles Gute für Sie. Gottesreichen Segen.
Danke.
Ja, auf Wiederhören. Jetzt habe ich eine Hörerin aus Dachau am Telefon. Grüß Sie, Gott.
Grüß Gott. Eigentlich bin ich eine Münchnerin und bin nach Dachau gezogen. Und immer wenn ich am KZ vorbeifahre, bin ich sehr traurig. Aber das ist nicht der Anlass, sondern ich bin in München groß geworden und habe sämtliche Luftangriffe von 42 bis 45 erlebt in München in der Nähe des Hauptbahnhofs. Und das einzige Haus, das noch stehen geblieben ist, war unser Haus in der Hopfenstraße. Und ich leide, seit ich mich erinnere, an Schlaflosigkeit. Aber ich habe das damals als Kind nicht so bedrohlich empfunden. Ich habe mir nur immer gedacht, warum haben denn die Leute so Angst und klammern sich an mich und schreien, wenn wieder so ein furchtbarer, eine Detonation war, die habe ich ja noch im Ohr. Aber ich bin jetzt alt, naja, ich lebe damit. Ich bin, ja, was soll ich sagen, ich lebe gerne, aber mir sind die furchtbaren Tage so deutlich noch in Erinnerung. Und ja, und ich schlafe halt schlecht. Das ist mein Problem. Ich weiß nicht, ob das daher kommt. Und dann habe ich auch immer eine furchtbare oder schreckliche Angewohnheit. Ich sorge mich zu viel um alle Menschen und meine immer, ich muss sie beschützen. Das ist mein Fehler.
Ja, darf ich sofort was dazu sagen?
Ja.
Also alles beides, denke ich mir, mit erheblicher Wahrscheinlichkeit, dass es mit damals zusammenhängt. Mhm. Ja, und auch dieses Sorgen, ja, das habe ich wirklich oft erlebt. Also ein Sorgen, was ja einfach ein ganzes Stück zu viel ist, was, wenn man es auf die jetzige Situation bezieht, wo sie sich vielleicht, weiß nicht, ob sie Enkelinnen, Enkel
leider
haben.
Leider nicht, ich habe keine Kinder.
Ah ja, aber wenn es so wäre, wo die dann sagen, Mensch, das wollen wir doch nicht. Oder wo Nachbarn sagen, Mensch, lass mich doch mal in Ruhe, ich schaffe das schon. Also so dieses, wo das Sorgen zu viel wird, das kann von damals her kommen. Und zum Beispiel, ich denke, es ist ein ganz wichtiges Thema, was da drin steckt. Kinder möchten ihren Eltern helfen. Kinder spüren, wenn es den Eltern schlecht geht oder überhaupt den Erwachsenen. Und sie möchten helfen, nicht nur, weil sie so hochgradig altruistisch sind, das sind sie eigentlich noch gar nicht mal in dem Alter oft, aber sie wissen, die Eltern sind und die Erwachsenen so wichtig, für mich existenziell wichtig. Und wenn da eine Gefährdung ist, dann wollen sie alles tun, damit diese Gefährdung weniger wird, damit sie selber sicherer sein können. Ja? Und so, das habe ich oft erlebt, dass dann etwas entsteht in Kindheitszeiten, wo Menschen dann ihr Leben lang das durchtragen. Ja, habe ich selbst auch. Ich habe auch für meine Mutter etwas zu viel sorgen müssen. Ja, und es ist kein Zufall, dass ich auch Therapeut geworden bin. Das muss nicht nur jetzt in Kriegszeiten sein, es kann auch sonst, wie auch in Friedenszeiten völlig sein. Aber bei Ihnen, und wenn Sie sagen, Sie waren da so viel im Bombenkeller. Ja. Das ist der Wahnsinn. Also was sie von den Ängsten mitbekommen haben, wie wir vorher schon sagten, und dann aber auch jetzt dieses Sorgen müssen, ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt.
Ich habe einen guten Bekannten, dem wird das manchmal zu viel. Und da kriege ich direkt Probleme, weil ich sage, ich meine es doch so gut. Ja. Ich habe auch meine Eltern, darum bin ich nicht verheiratet, weil ich immer auf meine Eltern aufgepasst habe. Ich habe immer indirekt habe ich mich abgesagt. Ja, ja. Aber diese Bomben und jetzt diese Schlaflosigkeit, ich lebe damit.
Ja, aber Sie konnten ja damals auch, es konnte jeden Augenblick Alarm sein.
Ich sage Ihnen, was ich da als Kind, da war Voralarm, oft Alarm und einmal war gar kein Alarm. Ja. Wir saßen beim Mittagessen und dann plötzlich war Detonation und die Bettfedern sind rumgeflogen von den zerstörten Häusern ringsum. Ich habe ja ein Chaos erlebt damals in diesem, ich war das einzige Kind in der Straße, die anderen waren alle fort und meine Eltern, ich war die Einzige, die haben mich nicht hergegeben. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Aber das belastet mich oft indirekt sehr.
Ja.
Naja, kann man nichts machen.
Nicht wirklich. Man kann diese Vergangenheit nicht ändern. Sie können nur immer wieder sehen, es ist heute, Sie sind sicher, aber mit dem Schlafen ist wirklich so etwas, da kommt so viel Altes mit rein. Ja. Sie können am ehesten, denke ich, mit Ihrem Sorgen noch was machen. Also, dass Sie da, aber das tun Sie, glaube ich, so wie ich es höre, schon seit längerem, dass Sie da auch sich selbst ein bisschen auf die Finger schauen.
Ja, und wie? Und wie? Das muss man da nimmt man nicht.
Ja, es ist und auch mal drüber lachen können.
Ja, ne? Aber ich danke Ihnen sehr für Ihren Vortrag, weil das wird heute zum Teil sehr verdrängt. Ja. Und es ist unterschwellig immer noch. Und diese ganze, unsere Kitschwelt heutzutage, die verdrängt ja sowieso so viel. Naja, ich bedanke mich. Ich
Dankeschön
bedanke mich.
Für Ihren Anruf.
Danke auch.
Danke. Ja, das ist das Stichwort. Unser Thema heute nach dem gleichnamigen Buch Verleugnet, Verdrängt, Verschwiegen. Wir sprechen heute über mögliche seelische Nachwirkungen aus der NS-Zeit mit dem Autor des gleichnamigen Buches, mit dem Diplompsychotherapeuten Dr. Jürgen Müller-Hohagen. Und wir sprechen auch mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und jetzt hat uns Herr Wehlen angerufen aus Saarbrücken. Hören Sie uns zu. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich bin Jahrgang 1937 und bin am Ende des Krieges 8 Jahre gewesen. Wir haben alles verloren. Aber trotzdem ging es nachher noch sehr gut mit der Evakuierung, 3 Vierteljahre. Da hatten wir es recht gut. Aber was ich noch, wo ich noch darauf hinweisen wollte, das sind einige Bücher, die es da gibt. Da ist ein Buch, das ist geschrieben von einer sehr bekannten Ordensfrau, die vielleicht vor 2 Jahren gestorben ist. Reise durch den letzten Akt heißt dieses Buch.
Ja, Isa Vermehren.
Ja, Isa von Nieren. Dann anderes Buch von einer Ostpreußin, die hat das Buch geschrieben, die ist auch nachher Schwester geworden in der Mission. Das Buch, das heißt, das Netz ist zerrissen und wir sind frei. Und dann habe ich noch ein Buch gelesen von einer Polin, die im KZ war, Wanda Poltowska, so ungefähr muss sie heißen. Meine Träume lassen mich nicht schlafen oder so ähnlich. Ja, das wollte ich halt noch sagen.
Möchten Sie, dass wir die Bücher aufnehmen in unsere Bücherliste?
Ja, vielleicht kann das manche einen interessieren.
Ja, genau. Wir suchen die Bücher im Internet raus, stellen sie ins Internet auf horeb.org.
Ja.
Ja, danke schön.
Ja, und ich kann hinzufügen, es ist wirklich wichtig, auch zu lesen, ja, Bücher zu lesen mit den verschiedensten Themen dabei. Ja, und dann Verbindungen zum eigenen Leben zu ziehen.
Und wie Sie schon eben gesagt haben, nicht unbedingt als Nachlektüre, dass es uns aufwühlt, sondern wirklich auch, dass wir die Momente auch gut wählen, dass wir nachlesen. Ja, es geht weiter mit den Höreranrufen. Wir gehen jetzt nach München. Dort ist Frau Engel am Telefon. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich war 13 Jahre alt, wie der Krieg begonnen hat, in München geboren. Und ich war während aller Angriffe in München. Und wir sind dann in der Sendlinger Straße vollkommen ausgebombt. Wir waren nicht in unserem Keller, weil der nicht ausgebaut war, sondern im Haus daneben. Und wie wir halt rausgekommen sind, war alles kaputt. Und wie dann meine Großmutter, die war ja noch gar nicht so alt, mit meiner Mutter und mit mir gegenüber von dem Haus gestanden ist, mein Vater, mein Bruder waren schon gestorben, da hat meine Großmutter geweint und da hat meine Mutter den Arm rum und hat gesagt, komm Mama, wein doch nicht, wenigstens sind wir daheim, schau, wir sind nicht irgendwo, wir sind daheim. Und dann bin ich später mal mit meiner Mama über den Viktualienmarkt gegangen. Da links von uns haben wir St. Peter gesehen, vor uns Heilig Geist, die Häuser rum, zum Teil zerstört, auch der Peterskirche oder Turm oben kaputt. Da hat die Mama gesagt, schau, das ist unsere Stadt und wenn wir auch nichts mehr haben und eine Notunterkunft, aber wir sind immer noch daheim, in unserer Stadt, wo wir geboren sind. Wir haben keine Verwandten gehabt, aber richtig verstanden habe ich das, was meine Mutter gesagt hat, wie die Heimatvertriebenen gekommen sind. Wir haben alles verloren in der Sendlinger Straße, aber die haben alles stehen lassen müssen, haben alles verloren, haben die Flucht gehabt. Und dann habe ich gedacht, meine Mutter war dann schon tot, die ist jung gestorben, habe ich gedacht, Mama, du hast wirklich recht gehabt. Wir haben es auf jeden Fall besser gehabt als die, weil die keine Heimat mehr gehabt haben. Und das war für uns trotzdem, trotz aller Fliegerangriffe, trotz des Ausgebombtwerden, wir waren in der Stadt noch da. Und das war unser Trost.
Ja, das kann man jetzt von außen dann sagen, das ist ja ein schwacher Trost gewesen, von außen gesehen. Denn die nächsten Angriffe kamen ja auch wieder. Aber es war in der Situation das, was Ihre Mutter gehalten hat, ja, wir haben hier noch die Heimat, auch wenn unser Haus, in dem wir gewohnt haben, zerstört ist. Wir haben noch etwas, wir sind nicht völlig ohne Boden. Und das haben Sie als Kind irgendwie nicht, so wie Sie sagen, nicht ganz verstanden, aber Sie haben gespürt, das ist was ganz Wichtiges und Sie haben es dann auch bis heute behalten. Und dies, ja, mit Heimat oder mit Boden oder wir haben uns miteinander. Oder es kann auch sein, dass Menschen ihre politische Überzeugung, dass die sie gehalten hat. Menschen, die von vornherein gesagt haben, Hitler bringt Krieg. Ja, das hat Menschen dann auch im KZ halten können. In diesen ganzen extremen Bedrohungen doch einen gewissen Halt geben können da. Und so ist wirklich das Haltende, ja, oder der Glaube als Haltendes. Ja, das kann vieles sein.
Und wenn wir in die Bäckerei gegangen sind, wo wir ja früher eingekauft haben, die noch gestanden ist, dann hat man die Bäckerin vielleicht mal hin und wieder zur Semmel gegeben und hat gesagt, schau, das ist von gestern eine Semmel. Die waren freundlich zu mir. Aha. Aber sie dürfen nicht glauben, dass alle Heimatvertriebenen, die nach Bayern gekommen sind, dass die immer sehr gut behandelt
Nein,
sind. Eben. Und das ist ein großer Unterschied.
Ja.
Ich danke Ihnen für die Sendung.
Ja, vielen Dank.
Danke auch
Frau Müller, auch alles Gute. Vielen Dank.
Danke und Ihnen.
Auf Wiederhören, Frau Engel aus München war das. Und da sind wir auch schon bei denen, die eben vielleicht mit Nachwirkungen zu kämpfen haben. Es sind nicht nur die Verfolgten, die direkt Bombennächte vielleicht mitgemacht haben, sondern auch diejenigen, die vertrieben wurden, Heimatvertriebene, die dann hier in unser doch armes Deutschland dann hingeschoben wurden. Und dann etwas, wo wir noch gar nicht drüber gesprochen haben, Herr Müller-Hohagen, man könnte ja meinen, ja, dass vielleicht Menschen, die vielleicht auch Widerstände, damals stille Widerstände geleistet haben, dass man sagt, ach, die haben sicherlich so keine starken Nachwirkungen, aber sie sagen nein, auch Menschen, die vielleicht auch stillen Widerstand im Kleinen geleistet haben, auch deren Nachkommen können heute noch, könnten mit möglichen seelischen Nachwirkungen aus der NS-Zeit zu kämpfen haben.
Ja, das war ja vorhin in dem einen Anruf, wo es um den Bruder ging, der dann hingerichtet wurde, war schon so etwas, ja, also wie das, was ein Mensch als, das war ja kein großer Widerstand, sondern es war ein menschliches ja, Aufbegehren, eine Äußerung, ein freies Reden, was er dachte, wie das verfolgt werden konnte. Es war, wenn Menschen, woran ich denke, in einer bestimmten Familie, die Fahnen nicht rausgehängt haben bei einer, einer Veranstaltung, die durch ihre Straßen ging und vorgeladen wurden oder wegen einer kleinen Äußerung, die ja ein bisschen nur ein kleiner Witz war, aber das wurde schon als Staatsverrat gewertet und war potenziell also von Todesstrafe bedroht. Oder Menschen, die eben in der SPD oder KPD gewesen waren und wussten, ja, da sind Listen den Nazis in die Hände jetzt gekommen. Und wir müssen mit Verfolgung rechnen und wie können wir uns einigermaßen und unsere Familie schützen? Dass die Angst hat sich bei Familien unter Umständen die ganzen 12 Jahre durchgezogen. Und das war diese Angst war dann genauso wenig 1945 zu Ende wie die Ängste, die wir jetzt hier gehört haben, etwa aus dem Bombenkeller. Also das kann man durchaus, da kann man Parallelen ziehen.
Mögliche seelische Nachwirkungen der NS-Zeit, darüber sprechen wir heute in der Lebenshilfe hier bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme. Ich möchte jetzt den letzten Hörer für heute zu Wort kommen lassen. Er ruft uns aus München an, es ist Frau Hübner. Grüß Sie Gott.
Grüß Gott, Frau Böhler. Ich habe direkt den Krieg nicht mehr miterlebt. Ich bin Ende des Krieges geboren. Mir ist aber jetzt im Verlauf dieser Sendung sehr bewusst geworden, dass eigentlich mein ganzes Leben von diesen Kriegswehen und Kriegsnachwehen eigentlich bestimmt war. Denn unsere Mutter hat uns immer unter Tränen von dieser Zeit erzählt. Und sie selber stand schon auf der Liste, sie sollte nach Dachau kommen. Also es war eine Familie, die im stillen Widerstand war. Das heißt nicht in so ganz stillem, denn sie hat dann doch immer wieder von ihrer Haltung kein Hehl gemacht und sollte also dann schon nach Dachau kommen. Und hat uns dann auch erzählt, wie sie Juden geholfen hat. Und jetzt bin ich eben auch beim Thema. Das hat mich immer wahnsinnig berührt als Kind. Und ich habe in den 80er Jahren einen Brief bekommen von einer Engländerin Ende der 80er Jahre. Die war auf der Suche nach ihren wahren Wurzeln. Und zwar hat sich herausgestellt, dass sie als 3-jähriges Kind von München, von einem Kinderheim mit jüdischen Kindern, mit einem Transport nach England gekommen war. Dort ist sie adoptiert worden von einem Baptist-Minister, der sie in der ganzen Kindheit dann vergewaltigt hat. Also es war ein grauenvolles Schicksal. Und sie hat mir in diesem Brief erzählt und hat mich angefragt, ob ich ihr helfen könnte, ihre wahren Wurzeln zu finden. Es gelang dann auch, den Vater rauszufinden, der mittlerweile natürlich verstorben war. Sie hatte deutsche Eltern. Der Vater hatte die Mutter nicht geheiratet. Die Mutter musste die Kinder, das war eine jüdische Hausangestellte, es waren Zwillinge, in ein Heim geben hier in München in der Antonienstraße. Und von da aus sind sie dann nach England verbracht worden. Und im Alter von über 50 Jahren hat diese Frau eben versucht, ihre wahren Wurzeln zu finden. Hat sie auch gefunden, ist dort Psychotherapeutin geworden und hat ihr Schicksal in dem Buch niedergelegt. Ich weiß nicht, ob Sie das auf Ihrer Liste haben. In Deutsch heißt Rosas Tochter, Bericht über eine wiedergefundene Kindheit von Susi Bechhöfer. Das war ihr wahrer Name, den sie im Lauf ihrer Recherchen dann wiedergefunden hatte. Sie hieß mittlerweile eben dann, sie wurde umbenannt mit 3 Jahren, Grace Stocken. Ich weiß nicht, ob Ihnen dieses Schicksal auch bekannt ist. Also es hat mich wahnsinnig aufgewühlt und ich bin froh, dass ich da helfen konnte, eben die Identität von Susi wiederzufinden.
Nein, ich kenne das nicht. Es gibt ja sehr, sehr viele Bücher, aber es ist, was Sie sagen, beschreibt etwas ganz Zentrales da auch, also was Menschen da erlitten haben. Und auch später, also auch was verfolgte, dann ja nach ihrer Rettung erleben ja. mussten manches Mal. Also das ist ja auch nicht, kann man auch nicht schwarz-weiß sehen, dass dann immer alles gut war. Hier ist es ganz, ganz schlimm gewesen.
Nein, ich habe eine Jüdin erlebt, die hat mir erzählt, dass sie in Ravensbrück gewesen ist und dass sie ihre Kinder vor ihren Augen umgebracht worden sind.
Ja. Ja,
das hat mich auch nie mehr losgemacht.
Nein, das, sowas lässt mich auch nicht los.
Ja. Ich danke Ihnen für
Ihren Anruf. Danke für Ihren Anruf.
Danke auch. Danke. Und dabei auch, dass die Angst, die Bedrohung, die über Ihrem Leben und dem Ihrer Familie stand, also dass Ihre Mutter ins KZ kommen könnte, weil sie den Mund aufmachte.
Meine nicht, Mutter und auch eine Tante, die war Klosterfrau, die war auch in der Nähe eines KZs. Und hat unter Einsatz ihres Lebens dann immer Brot rübergeschmissen. Hat uns das erzählt, dass sie immer Angst haben musste, damals war sie noch nicht im Kloster, dass man sie erwischt und dass sie auch ins KZ kommt. Also ich war immer super stolz als Kind und unglaublich froh, dass meine Eltern hier nicht beteiligt waren. Ja. Aber ich merke immer wieder in schwierigen Lebenssituationen, dass dieser jetzt in Anführungszeichen kleine Hitler doch auch in mir wohnt. Dass auch diese Aggression, dass die eben bei allen Menschen wohl vorhanden ist.
Auch dafür vielen Dank. Das ist noch ein Hinweis, den können wir gar nicht weiterführen, aber ein ganz wichtiger Punkt auch. Ja. Wo sitzt da was Aggressives in uns?
Ja.
Sehr wichtig. Danke da.
Frau Hübner, danke für Ihren Anruf. Auf Wiederhören. Vielleicht so als Abschluss jetzt die Frage. Wir haben jetzt doch vieles angesprochen. Wir haben von Schicksalen jetzt auch gehört, von Lebensgeschichten, die ja wahrhaftig auch geschehen sind. Der ein oder andere am Radio kommt jetzt ins Nachdenken und vielleicht sogar Herr Dr. Müller-Hohagen jetzt ins Grübeln. Wie gehe ich jetzt damit um? Eine kurze Antwort, wenn ich merke, in mir kommt jetzt etwas hoch. Was raten Sie da?
Es ja Menschen anzusprechen, zu denen Sie Vertrauen haben, selber nicht davon ausgehen, dass das ja alles Unsinn wäre, wenn Ihnen da so etwas hochkommt. Schreiben Sie hier an Radio Horeb. Die können es auch weitergeben an mich. Also wenn es nicht jetzt...
Wenn Gesprächsbedarf da ist.
Bin ich gerne bereit. Oder schauen Sie in dieses Buch rein. Ich mache da jetzt nicht die Werbung dafür, aber da ist vieles, wo etwas anklingen kann. Und dass Sie merken, ich bin nicht alleine mit diesem Thema oder dieses Thema, was in mir immer so gegraben hat oder irgendwas, was ich gar nicht richtig fassen konnte, das bekommt da Zusammenhänge.
Dankeschön, dass Sie hier unser Gast waren. Alles Gute für Sie und weiterhin für Ihre Arbeit. Das war die Lebenshilfe, liebe Hörerinnen und Hörer. Unser Gast war der Psychotherapeut und Autor Dr. Jürgen Müller-Hohagen. Alles Gute für Sie, Herr Dr. Müller-Hohagen.
Und ich danke Ihnen und den Hörerinnen und Hörern sehr.
Liebe Zuhörer, wenn Sie gerne Kontakt aufnehmen möchten mit Herrn Dr. Müller-Hohhagen, mit dem Dachau-Institut, wenden Sie sich doch bitte an den Radio Horeb Hörerservice. Die Telefonnummer in Immenstadt, das ist die 08323 9675110. Ich sage nochmal die Telefonnummer vom Radio Horeb Hörerservice. Dort bekommen Sie Informationen zur heutigen Sendung. Das ist die Telefonnummer 08323 9675110. Unser heutiger Gast leitet das Dachau-Institut. Geben Sie den Namen ins Internet ein, dann kommen Sie auch auf deren Homepage. Die Sendung kann heruntergeladen werden von der Seite horeb.org. Dort können Sie auch einen CD-Mitschnitt bestellen. Wenn Sie mögen, rufen Sie auch an den Radio Horeb CD-Dienst, bestellen Ihre CD unter der 08323 9675120. Mein Name ist Sabine Böhler und bitten wir einfach immer wieder um Vertrauen auf die weise Leitung, ja, der göttlichen Vorsehung, auch gerade in düsteren Tagen und gerade wenn Erinnerungen hochkommen, die wir nicht so recht einzuordnen wissen. Wissen wir, wir können alles vertrauensvoll auf Gott, unseren Herrn, werfen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Liga Bank Regensburg überweisen auf das Konto 76 15 515. Ich wiederhole, 76 15 515. Bankleitzahl 750 903 00, 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 9675 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.